Matthias, magst du lustige Phrasen und Wortspiele zu Beginn einer Übertragung, wenn man so einsteigt? Ist das so deins?
Oh, das kommt drauf an. Prinzipiell schon, ja.
Ich habe gestern natürlich erstmal diese desolate, erbärmliche und katastrophale Vorstellung von Borussia Dortmund in Tottenham gesehen und danach noch die Highlight-Show bei Amazon Prime. Und dann kam ja das ein oder andere durchaus interessante Spiel. Real Madrid war mit dabei, PSG, dann gab es noch Inter gegen Arsenal und so weiter, Bayer Leverkusen bei Olympiakos Piräus und ein absolutes Highlight, Villarreal gegen Ajax. Ja? Und ich muss das hier jetzt nochmal vorlesen, weil ich fand es so genial. Es ging so los. Der liebe Gott lässt die Dusche laufen, wasserfester zunächst die Hausherren. Ja, und die gingen dann auch direkt in Führung. Und der Kollege Peter Reichert, der sagte mir vorher nichts, sehr markante Stimme, aber den Namen konnte ich überhaupt nicht einer Stimme zuordnen, habe ich jetzt gerade eben kurz vor der Aufzeichnung nochmal durchgelesen, weil es schüttete natürlich da, ja, im Stadion von Villarreal aus allen Eimern. Und ja, ich habe mich in dieses Wortspiel sozusagen verliebt. Das ist auch was für dich, merke ich, ne?
Vielleicht schaffen wir es ja heute in der heutigen Aufnahme noch ähnlich einen draufzusetzen. Also ich würde sagen, wir lassen das einfach mal zu und wir lassen es gute Wortspiele regnen, ja. Um im Bild zu bleiben und da wird schon was kommen.
Ja, okay. Dafür bist du dann da zuständig. Und erstmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Matthias Esch ist dein Name für diejenigen, die dich nicht kennen. Aber ich habe bei den Kommentaren gemerkt, also ich habe ja wieder zu den Hörerfragen aufgerufen und vielen Dank. Es gab so viele Hörerfragen wie noch nie zuvor seit dem Start dieses Formats. Ich habe eine Idee, woran das liegen könnte. Aber ja, du bist jemand, der natürlich im Fußball unterwegs ist und auch bei Borussia Dortmund unterwegs ist. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was genau du machst. Du bist unter anderem für FUMS unterwegs. Das kennen wahrscheinlich die meisten, die sich mit Fußball beschäftigen. Aber was machst du sonst noch?
Ja, ich bin erstmal vielen Dank für die Einladung natürlich. Ich freue mich erstmal sehr, hier zu sein. Und ich bin so richtig klassisch oft als Fußballreporter unterwegs. Fürs FUMS-Magazin habe ich 2019 die sogenannte Stadionumfrage erfunden. Also eigentlich Online-Umfragen mit Fans vorm Stadion. Das sieht man ja inzwischen fast überall. Wir waren damals wirklich so die Ersten. Das war eine coole Zeit und das hat so gut funktioniert, dass wir es immer noch machen. Die Champions League, über die wir jetzt hier sprechen, liegt mir aber sowieso auch sehr am Herzen, weil ich für DAZN die Champions League Highlight Show, das Pendant zur Prime Highlight Show, moderieren darf. Und ansonsten habe ich vor 2 Jahren für Borussia Dortmund, da habe ich dann wirklich mal mit dem Verein zusammengearbeitet, den Podcast zum 50-jährigen Bestehen des Westfalenstadions moderieren dürfen. Und ja, Fußball ist dann irgendwie so in den letzten Jahren aus meinem Hobby zu meinem Beruf geworden. Das kennst du ja, das passiert dann so von heute auf morgen und auf einmal beschäftigt man sich jeden Tag mit dieser schönen Sportart.
Ja, das kenne ich auf jeden Fall. Aktuell ist ja bei mir wieder der Handball relativ präsent, aber gestern tatsächlich habe ich mich auf den Fußball fokussiert und es war ein Spiel, wo wir gleich intensiv drüber quatschen werden, aber wir brauchen natürlich auch heute ein bisschen Vorgeplänkel, ist ja ganz klar. Ne? Also wenn jemand zu Gast ist, der vor allem, also nicht vor allem, das ist völlig falsch, der auch im humoristischen Bereich unterwegs ist, ne? Weil FUMS, muss ich ganz ehrlich sagen, Da bin ich schon gerne unterwegs bei Social Media und finde das extrem lustig, was da teilweise gemacht wird. Muss man dafür maximal kreativ sein oder einfach nur einen Dachschaden haben?
Das können wir abkürzen. Da muss man einfach nur einen ganz harten Dachschaden haben und vielleicht so ein bisschen den Blick dafür entwickeln, dass der Fußball sich ja oft viel zu ernst nimmt. Also ich versuche ganz oft in den Formaten, vielleicht klappt das ja auch heute, in denen ich zu Gast bin, den Fußball auch mal so aus seiner Bubble zu heben und auch mal mit anderen Dingen im Leben zu vergleichen. Ja, viele Leute, die uns hören, haben ganz normale Bürojobs. Und wenn die sich vorstellen, dass manchmal in ihrem normalen Job so Dinge passieren würden, wie sie im Fußball ablaufen, da würden die wahrscheinlich sagen, sag mal, ist doch alles hier in Ordnung. Ganz extrem hat man das während der Corona-Pandemie, finde ich, gesehen, wie der Fußball sich da so selber in so eine Exponierung isolierte Stellung begeben hat. Und gleichzeitig fanden wir es auch gut, weil das weiterlief und weil wir das brauchten. Und so hat man immer dieses ambivalente Verhältnis. Und ja, ich glaube, beim FUMS-Magazin arbeiten jede Menge Leute, die einen ganz, ganz harten Dachschaden haben.
Ja, einen positiven natürlich.
Positiv, natürlich. Ja, natürlich, ja, natürlich.
Nee, nicht, dass die Leute uns hier falsch verstehen, auf gar keinen Fall. Das kommt ja auch noch dazu, dass du auch sehr BVB-affin bist. Das sollten wir vielleicht auch noch mal kurz erklären, ne?
Ja, ich habe eine Dauerkarte seit 2007. Das war genau die Zeit, als Borussia Dortmund mal so richtig im Abstiegskampf war. Das vergisst man ja, ne? Also da war ja wirklich der BVB so ein bisschen zumindest vom Abstieg bedroht. Am Ende wurden sie, glaube ich, 13. und Nelson Valdez traf damals in Wolfsburg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eines seiner wenigen Tore. Und danach kam ja dann erst, das war ja alles noch unter Thomas Doll, danach kam ja noch das Pokalfinale mit Thomas Doll. Und dann kam Jürgen Klopp. Und in diese Zeit hinein, ich bin zwar schon Dortmund-Fan, wenn man das in dem Beruf noch sagen kann, seit 1994, also alt bin ich schon, aber in diese Zeit hinein hatte ich dann diese Dauerkarten auf der Südtribüne. Natürlich gebe ich die nie wieder ab und habe da wirklich viel erlebt mit diesem Verein.
Was? Du bist Jahrgang 94? Ha, wusste ich jetzt gar nicht.
Nein.
Ich bin Jahrgang 7.
Das möchte ich nochmal klar sein. Ich bin Jahrgang 87. Man sieht das hier unten. Ihr seht das ja im Video. Ja. Es graut mir vor.
Ich habe mich extra nochmal rasiert.
Dann sieht man es nicht so, ne?
Nein, es ist tatsächlich so, wenn die nur einen kleinen Tacken zu lang werden, ja, dann sieht man es tatsächlich. Aber mein Gott.
Ich kokettiere so ein bisschen mit meinem Alter und lasse das wachsen.
Ja, also seit 94, also sprich bevor Borussia Dortmund so richtig durchgestartet ist, wollen wir an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Und ja, das war natürlich damals eine interessante und spannende Zeit. 2007, 2008, das war, du hast es ja gerade gesagt, die Zeit, als der BVB mit Thomas Doll als Trainer ins Pokalfinale eingezogen ist. Ich kann mich erinnern, dass Nelson Valdez, der kam ja damals, meine ich, von Werder Bremen, gesagt hätte, er wolle bei Borussia Dortmund 15 Tore schießen. Das Problem war allerdings, dass er nicht gesagt hat über die gesamte Vertragslaufzeit. Ja, weil das war wirklich ein Deal. Ich meine, das war ein sehr, sehr sympathischer Kerl. Das muss man echt sagen. Aber er war auch nicht gut. Aber okay, so manchmal passiert das halt
ihm,
auch. Ja?
Wegen ihm einmal fast auf die Glocke bekommen. Das kann ich direkt mal schön hier erzählen, so aus dem Nähkästchen raus, eine meiner Lieblingsgeschichten. Da hatte ich die Dauerkarte ganz neu und 2007 war ich, ja, könnt ihr euch ja selber ausrechnen, wenn ich 1987 geboren bin, dann schafft ihr das auszurechnen. Und ich stand da in meinem zarten Alter auf der Südtribüne und hab mich tierisch aufgeregt über diesen Nelson Valdez, der da einen Ball nach dem anderen verstolpert hat. Und es war zu dieser Zeit Dortmund so schlecht, dass es relativ ruhig auf der Südtribüne war. Also man hat das gehört, was ich da rumgeschrien habe. Und dann kamen so zwei Typen, mit einem bin ich heute befreundet, und haben mich am Schlawittchen genommen und haben gesagt, pass mal auf, junger Freund, ist ja schön, dass du hier so engagiert bist, aber so sprichst du hier nicht über die Spieler unserer Mannschaft. Wir sind hier immer noch auf der Südtribüne, du reißt jetzt mal ein bisschen zusammen. Ich habe große Augen gemacht und habe dann auch erstmal lange nichts mehr gesagt. Wie gesagt, inzwischen sind wir so ein bisschen befreundet. liebe Grüße an den Björn, der das bestimmt hört. Und es hat mir gut getan, aber hätte mich auch fast in eine ganz blöde Situation gebracht. Aber so habe ich dann auch gelernt, wie man sich auf der Südtribüne so verhält. Und danach kam erst der ganze Berufskram und danach hat sich das dann alles so entwickelt.
Hat sich denn Björn gut 20 Jahre später ein bisschen beruhigt, ja?
Jetzt ist es immer so, dass er mir immer ganz ausdrücklich die Hand gibt und wir begrüßen uns ganz nett, stoßen mit unserem Bier an, wenn wir uns sehen. Also Björn hat sich beruhigt, aber ein bisschen Recht hat er leider auch gehabt.
Ja und nein. Also natürlich sollte man die Mannschaft unterstützen. Da kommen gleich auch ein paar interessante Hörerfragen dazu zum Thema Pfiffe, ja, weil es jetzt am Wochenende gegen St. Pauli auch wieder, sagen wir mal so, äußerst schwierig war, die Fans zu begeistern, obwohl man halt gewonnen hat mit einem späten Siegtreffer. Und trotzdem sind die Leute, ja, sag mal, es rumort zumindest im Herzen des Stadions auf der Südtribüne, aber da kommen wir später zu. Lass uns mal einsteigen mit dem Spiel gestern bei Tottenham. Jetzt muss man dazu sagen, Tottenham steht in der Premier League aktuell überhaupt nicht gut da, krebsen im unteren Tabellenmittelfeld rum, haben eine große Trainerdiskussion, haben ja in der vergangenen Saison einen Europapokal gewonnen, also immerhin, ja, und das ist bei Tottenham nicht oft, dass die Titel gewinnen. Deswegen war das eine große Nummer, haben damals ihren Trainer gewechselt und ja, es funktioniert einfach nicht. Sie haben sehr, sehr viele Verletzte und dann dachte ich vorher, ja, das ist eigentlich für Borussia Dortmund gar nicht mal so eine schlechte Voraussetzung. Die fahren da jetzt hin, spielen nicht gegen eine B-Elf, sollte man nicht falsch verstehen, aber spielen alles andere als gegen die erste Elf von Tottenham. Da muss doch was gehen. Es ging aber, fand ich, nach 5 Minuten bereits gar nichts mehr. Was war denn deine Erwartungshaltung an dieses Spiel?
Ja, relativ ähnlich. Also ich glaube, 13 verletzte Spieler hatte Tottenham. Das ist natürlich dann schon so, dass da einiges durcheinander gewirbelt wird. Und ich habe das auch mitbekommen, gegen den Trainer, gegen Thomas Frank, gab es da von den eigenen Supportern in der Woche vorher so Fangesänge. You're getting sacked in the morning. Also du wirst am nächsten Morgen entlassen. Also die Stimmung da ist wirklich nicht besonders gut gewesen. Aber es wäre ja nicht Borussia Dortmund, wenn man dann einfach da so hinfahren würde und dann mal so ganz entspannt so einen Auswärtssieg mitnehmen würde. Und man muss auch sagen, also wirklich Respekt vor Tottenham, bei aller Krise, aber es ist immer noch einer der größten Premier League-Vereine. Es ist immer noch ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel. Es war aber leider, genau wie du sagst, so ein Spiel, wo du nach 5 Minuten... Klar konnte man da noch nicht wissen, dass es dann noch den Platzverweis gibt, der natürlich auch viel verändert hat in der Dynamik des Spiels. Aber wo du eigentlich schon nach 5 Minuten dachtest, also so, Freunde, wird es nichts. Und die ganze Körperhaltung hat an frühere Auftritte, auch in der Champions League, auch an andere Auswärtsspiele erinnert. Die ganze Körperspannung war irgendwie nicht da. Und ja, das ist schon sehr schwer zu erklären, weil eigentlich ist das ja ein absolutes Highlight-Spiel und eine große Möglichkeit gewesen für den BVB in die Top-8-Richtung jetzt nochmal zu kommen. Jetzt wird das sehr, sehr schwierig bis unmöglich. Und es ist schon schwer zu erklären, dass man so einen Auftritt hinlegt, dass das ein schwieriges Auswärtsspiel ist. Okay, aber dass man da so auftritt, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Mats Hummels hat es ja gesagt, die erste Halbzeit war völlig für die Tonne.
Ja, also das war eine der schlechtesten Leistungen, die ich von Borussia Dortmund in den letzten Monaten gesehen habe. Die ersten 45 Minuten auf jeden Fall. Und da ist mir auch egal, was in den zweiten 45 Minuten passiert ist, weil es war dann okay, vor allem, weil man mit einem Mann weniger auf dem Platz stand. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, sie hätten sich für die erste Hälfte rehabilitiert. Auf gar keinen Fall. Und ich habe schon von einem Freund nach, ich weiß nicht, 2 Minuten des Spiels eine Nachricht bekommen. Da stand drin, Karim Adeyemi regt mich schon nach 1:30 auf. Dann habe ich geantwortet, Karim Adeyemi regt mich schon nach 90 Sekunden auf. Der lief einen Konter, wo er 2 Mitspieler hatte, die er hätte bedienen können, einmal auf der linken und einmal auf der rechten Seite. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer genau es war. Und er macht halt wieder das, was er genau nicht machen muss, um daraus irgendwie eine Torchance zu kreieren. Und das war so eine Situation, wo ich wieder gedacht habe, schönen Gruß nochmal an Rasmus und Tristan, die ich ja am Wochenende auf der Südtribüne getroffen habe. Nee, beim Spiel gegen Werder Bremen, glaube ich, genau. Und die ja total abgegangen sind, als Adeyemi eingewechselt wurde, wo ich noch gesagt habe, hey, ich verstehe das nicht, dass die jungen Fans gerade völlig steil gehen auf diesen Spieler, denn er ist technisch und auch spieltaktisch nicht gut genug für ein gehobenes Level. Da bleibe ich bei und diese Meinung werde ich auch nicht mehr ändern, weil der ist jetzt nicht irgendwie 18, 19, dass der diese Dinge noch massiv lernen würde. Der ist jetzt Mitte 20 und er spielt jetzt seit ein paar Jahren bei Borussia Dortmund in der Champions League. Und er wird in diesem Bereich einfach nicht besser. Und das hat mich dann wieder bestätigt in dieser Meinung. Ja, und dann war es, glaube ich, Schlotterbeck, der im Interview hinterher bei Prime auch gesagt hat, meine Güte, 5 Minuten, okay, aber danach war das gar nichts von uns. Und ich verstehe das nicht, warum dann so schnell so ein Cut da drin ist. Es ist ja auch nicht so, dass Tottenham jetzt überragend gut gespielt hätte. Also ich finde, die haben ein ordentliches bis gutes Spiel in der ersten Hälfte gemacht, aber Borussia Dortmund hat sich überhaupt nicht gewehrt.
Also ich leg bei Adeyemi noch einen drauf und sag ganz klar, dass du den verkaufen musst im Sommer. Weil das jetzt nicht die erste Saison ist, in der er es nicht schafft, eine konstante Leistung zu bringen. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem bei Karim Adeyemi. Dass er immer wieder Spiele hat und das wird auch der Grund sein, warum junge Fans ihn gut finden. Dann ist er auch noch mit Loredana zusammen und ist so ein bisschen, ist ja so, ja, fast so ein Popstar, sage ich mal. Ne? Und sowas hat Borussia Dortmund jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder gehabt, auch mit Jadon Sancho und so weiter. Aber der Unterschied ist, gerade zu Jadon Sancho, dass Adeyemi, dass die Ausschläge der Leistung bei ihm so extrem sind, dass du mit so einem Spieler in deinem Kader eigentlich nicht dauerhaft erfolgreich sein kannst. Denn in so einem Spiel brauchst du ihn ja. Das ist ja ein Spiel, wo du eigentlich genau auf seine Qualität setzen musst, ja. Wo du genau vorher alles besprichst, als Trainer einen Matchplan machst und sagst, ey, wir spielen hier gegen eine Mannschaft, die hat 13 Verletzte, das und das sind die offensiven Punkte. Ich habe diese Szene auch genau vor Augen, die du gesehen hast und oder die du beschrieben hast. Und das gibt es 700 Mal in der Saison von Karim Adeyemi. Natürlich ist er schnell. Natürlich ist er in diesem Konter perfekt. Aber er läuft sich halt viel zu oft fest, weil seine 1-gegen-1-Qualität, das sagst du ja auch, ist zu schlecht, um sich darauf verlassen zu können, immer sich in dieser oder meist in dieser Situation durchsetzen zu können. Und das Problem ist daran, dass ihm dann diese Schnelligkeit halt gar nicht so viel bringt. Weil wenn er schon so weit in Richtung gegnerisches Tor kommt und dann noch ein oder zwei Gegenspieler hat, muss er den Ball eigentlich abgeben, weil er viel zu selten im 1 gegen 1 oder sogar im 1 gegen 2 sich durchsetzt. Und das sind natürlich solche Bausteine, die Borussia Dortmund hat, auch in diesem Kader, die bremsen. Ja? Also gute Spieler, auf die du dich nicht dauerhaft verlassen kannst. Und das ist etwas, so ein bisschen, finde ich, schon an den Kern des Problems beim BVB kommst. Du hast ganz viele gute Einzelspieler und du hast einen okayen Kader, aber der kommt immer wieder, gerade bei solchen Spielen wie diesem Auswärtsspiel jetzt, an seine Grenzen. Und ich finde, Adeyemi ist jemand, an dem man das immer noch wirklich sehr gut sieht. Und eine letzte Sache noch, die mich wirklich aufregt. Adeyemi, müsst ihr mal darauf achten, wenn er im Westfalenstadion ausgewechselt wird, geht er immer an der Seitenlinie raus und dann den langen Weg an der Südtribüne lang, um sich noch den Applaus abzuholen. Also egal, wie schlecht er gespielt hat, also das kann er wirklich mal lassen.
Ja, das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen. Gut, ich meine, er ist ja dann gerne mal auch auf der linken Seite unterwegs, aber tendenziell eher auf der rechten Seite aufgestellt. Trotzdem, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja? Also, und der geht dann auch langsam daher und dann applaudiert er auch nochmal in Richtung der Fans. Ja, ich mag halt diese Attitüde generell nicht. Vielleicht bewerte ich dann auch, muss ich ehrlich sein, nicht ganz objektiv, was ich von ihm auf dem Platz sehe. Das kommt dann auch noch dazu. Ich finde, dass es aber ein Gesamtpaket ist von allem, was einen Spieler auszeichnet. Da gehören solche Kleinigkeiten wie ich laufe dann vor der Tribüne her und hole mir den Applaus ab auch noch mit dazu. Und deswegen ist das nicht mein Typ Spieler, weil, wie du sagst, das extrem nach oben und unten ausschlägt. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob man nicht überlegen sollte, den zum linken Verteidiger umzuschulen. Weil im aktuellen System von Niko Kovac hat er damit sehr viel Geschwindigkeit natürlich dann auf jeden Fall eine Waffe, weil er ist deutlich schneller als Svensson oder Bensebaini. Ich würde sagen, er ist nicht unbedingt technisch viel schlechter als die beiden. Könnte sein, zumindest mit Svensson auch auf einem ähnlichen Level. Die Frage ist, ob er dazu bereit ist. Wir erinnern uns, mit Lukas Piszczek ist einer der besten Rechtsverteidiger in der Geschichte von Borussia Dortmund bei Hertha BSC zunächst mal Offensivspieler gewesen. Bis dann irgendeiner gesagt hat, nee, pass mal auf, du spielst jetzt hier deutlich defensiver. Und der hat teilweise Weltklasseleistung gebracht und war sehr konstant über viele Jahre. Der ist natürlich ein komplett anderer Charakter als Karim Adeyemi, aber vielleicht wäre das eine Alternative. Hältst du das für völlig abwegig oder sollte man da wirklich mal drüber nachdenken?
Ich glaube, taktisch und vom Spielertyp her halte ich das überhaupt nicht so für abwegig, zumal das eigentliche System, das Niko Kovac jetzt so in den meisten Spielen aufstellt, ja, ist ja der linke Verteidiger, also Svensson spielt das ja meist ja wirklich so eine Art Flügelspieler, also das ist ja schon so eine Hybridlösung, die Adeyemi eigentlich total entgegenkommen würde. Aber wenn ein Spieler bei einer Auswechslung oder bei mehreren Auswechslungen beim Trainer Niko Kovac, der eigentlich der größte Disziplinfanatiker ist, den es in der Bundesliga an der Seitenlinie gibt oder einer der größten, wenn er es sich trotzdem herausnimmt, bei einigen Auswechslungen, ich sage jetzt nicht bei jeder, aber schon oft irgendwie das Trikot hinzuschmeißen, dann will er in die Kabine gehen und so. Also das Gespräch will ich sehen, wie Niko Kovac ihm sagt, du spielst übrigens ab heute linker Verteidiger. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich der Meinung bin, dass man sich im Sommer von ihm trennen sollte, weil man wird eine anständige Ablöse bekommen, weil insgesamt über die Länge betrachtet spielt er bislang schon eine seiner besseren Saisons bei Borussia Dortmund. Aber mir hat mal ein Freund gesagt, es war ja schon damals so, als Adeyemi zu Dortmund gekommen ist, dass die Bayern kurz mit im Rennen waren. und sich dann dagegen entschieden haben. Und sie hätten ihn wahrscheinlich bekommen, ne? Müssen wir uns nichts vormachen, ne? Wenn sie gesagt hätten, wir wollen ihn unbedingt, ne? Nationalspieler, schnell, jung. Aber wenn dann der FC Bayern sagt, nee, wir wollen ihn nicht, dann wird das ja wahrscheinlich auch seine Gründe haben, ne? Und vielleicht, das ist ja jetzt natürlich nur Gemutmaß, das kann ich nicht genau sagen, aber vielleicht hat man da auch gesehen beim FCB, nee, das ist uns ein zu komplizierter Charakter oder einfach nicht konstant genug, all diese Dinge, die wir eigentlich bei uns brauchen. Und der BVB, klar, wird froh gewesen sein, ihn dann zu bekommen. Ist ja logisch, wenn die Bayern ihn dann nicht wollen. Und jetzt fällt einem das natürlich so ein bisschen auf die Füße. Ist echt schade. Ist ein toller Fußballer eigentlich, aber die Arbeit mit ihm scheint kompliziert zu sein.
Ist er denn von seiner Art und Weise der richtige Spieler für die Startelf bei einem Auswärtsspiel in Tottenham bei Scheißwetter?
Ah, ja, schwierig. Also, natürlich, ich weiß, wo die Frage hingeht. Da könnte man jetzt sagen, der ist ein schön Wetterfußballer. Das habe ich übrigens vor Jahren mal über Jadon Sancho gesagt und einen riesigen Shitstorm bekommen, weiß ich noch. War so eine große Zitatkachel bei Fums. War natürlich auch ein bisschen provokant, das Zitat. Flügelschnelle, technisch versierte Flügelspieler haben das anscheinend manchmal. Auch bei Sancho war es ja jetzt nicht ganz falsch. Auch er hat ja manchmal so diese Phasen gehabt, wo er bei solchen Spielen nicht so performt hat. Bei Adeyemi ist es noch ein bisschen extremer. Aber auf der anderen Seite hat er nun mal diese Schnelligkeit. Und Tottenham steht einfach manchmal auch sehr hoch. Und es ist eine konteranfällige Mannschaft. Also ganz bescheuert war die Idee jetzt von Niko Kovac nicht. Aber ich glaube, ich hätte ihn auch bei den im Moment ja Gott sei Dank vielen Alternativen, die du hast, auch nicht in die Startelf gestellt. Also fand ich, hat mich auch überrascht, als ich das gesehen habe.
Ja, und wenn man sieht, was das für ein Spiel war, mit welcher Bedeutung und wie man davon ausgehen kann, dass Tottenham wahrscheinlich versucht, auch gerade in der Anfangsphase enorm Druck zu machen, kann man natürlich auch darüber diskutieren, warum kein Riasson, warum kein Emre Can. Und ich bin jetzt kein großer Emre Can-Fan, das wissen, glaube ich, alle. Aber das sind natürlich zwei Spieler, die in jeden Zweikampf reingehen, die verbissen sind und die dir diese Qualität halt auch bringen. Und dann war ich auch schon überrascht, insbesondere weil Benzi Baini natürlich jetzt auch länger beim Afrika-Cup gewesen ist, weil Jan Koots natürlich auch nicht der Spieler ist, der für seine Defensivqualitäten bekannt ist, dass die dann von Anfang an gespielt haben. Ich verstehe natürlich den Ansatz, wieder zu rotieren und wieder ein bisschen Frische reinzubringen. Aber das hat mich dann schon etwas überrascht. Und dann müssen wir natürlich über einzelne Szenen sprechen. Das erste Gegentor, Nico Schlotterbeck hat dann hinterher ja auch gesagt, man konnte ja auch sehen, er hat sich dann ein bisschen aufgeregt in Richtung Julian Brandt. Das war genau so eine Art Szene, wo man hinterher sagt, meine Güte, wie verteidigt er denn diesen hohen Ball? Also ich meine, hat er Angst, da irgendwie getroffen zu werden oder was? Also dann spiel doch bitte keine Zweikampfsportart. Verstehen.
Ja, das ist natürlich, also wir sitzen ja jetzt hier und beurteilen eine Situation, die innerhalb von Bruchteilen passiert. Aber wenn du das siehst im Fernseher, da bleibt ja nichts anderes übrig, als zu sagen, Junge, was machst du da? Also der Ball ist ja dann irgendwie kommt hoch und dann kommt er wieder runter und Brandt wirkt ja orientierungslos. Das kann man ja nicht anders sagen. Also man weiß wirklich gar nicht so richtig, wie er diesen Ball überhaupt verteidigen will. Das sieht maximal unglücklich aus. Und auch da, wenn ihm das jetzt einmal in der Saison passiert, ja, dann okay. Und du spielst bei Tottenham, es ist ein schwieriges Auswärtsspiel, du liegst dann aber 0-1 zurück, kannst du ja immer noch drehen. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass er ein Eigentor schießt oder so ein Monsterbock schießt. Aber es passt natürlich in die Gesamtbetrachtung. Es passt in die aktuelle Gesamtbetrachtung von Borussia Dortmund, in die Betrachtung von diesem Spiel und leider auch oft immer wieder in das, was man bei Julian Brandt kritisiert, dann eben in so einer Szene auch total zurecht, dass er ist, man hat das Gefühl, er ist nicht hundertprozentig in dieser Szene drin. Und man hat das Gefühl, dass Nico Schlotterbeck einer der wenigen Spieler ist, und deswegen darf er das auch kritisieren, der immer in jedem Spiel abliefert, der komplett konstant ist, der die richtige Körperspannung hat, der einfach diese Mannschaft voranbringt. Und dass der dann da hinten steht, weil in der Szene kann er ja nicht eingreifen, und sich aufregt, finde ich es mehr als nachvollziehbar.
Ja, was ich halt nicht verstehe, ist, der spielt jetzt, weiß ich nicht, 10 Jahre Profifußball und der müsste mittlerweile verstanden haben, wie man in Zweikämpfe geht. Und eigentlich das schon. Ist so eine Szene. Also, beim besten Willen. Er muss doch nur weiter Richtung Ball gucken. Dann sieht er doch auch, was passiert. Er dreht sich darum, wie irgendein B-Jugendlicher, also nicht mal B-Jugendliche machen das so, wie die heutzutage ausgebildet werden. Das ist einfach, also das ist unsäglich gewesen. Und ich will mich nicht auf Julian Brandt einschießen, weil ich mag eigentlich Julian Brandt. Das ist ja auch bekannt. Aber das war dann so eine Situation, dann liegst du natürlich da zurück, frühes Gegentor und dann diese rote Karte gegen Svensson. Also.
Ja. Also für mich ist das keine rote Karte, das sage ich direkt. Also ja, ich finde diese, ich find diese rote Karte schwachsinnig. Weil wenn du es in der Echtzeit siehst, ist es einfach eine klare gelbe Karte. Mats Hummels hat es ja auch gesagt, das ist ein Zweikampf, in dem der Fuß ausgestreckt wird. Und ja, er trifft den Gegenspieler hinten am Wadenbein, aber das ist ja was anderes in der Beurteilung, als wenn er mit 10 Meter Anlauf kommt, wie früher Marc von Bommel, und einfach nur auf den Gegenspieler geht. Ne? Da wusstest du ja schon, der muss wahrscheinlich gleich ins Krankenhaus, gute Besserung. Aber so ein Zweikampf ist das ja nicht. Und da verstehe ich auch nicht, wenn das auf dem Feld als gelbe Karte beurteilt wird, was richtig ist, warum muss ausgerechnet da der Videoschiri sich einschalten und sagen, nee, das ist rot. Also natürlich, ich kenne auch die verschärften Regeln zur neuen Saison und so weiter und so fort. Aber, also das ist, glaube ich, ein großes generelles Problem zwischen der Kommunikation zwischen Schiri und Videoschiri. Das sieht man auch ganz oft bei der Handregel, dass es die Regel geschrieben auf dem Papier gibt und die Schiris versuchen, sich daran zu halten. Das sehe ich ganz oft auf dem Feld. Aber der Videoschiri sozusagen, habe ich oft den Eindruck, noch ein bisschen öfter danach guckt, was ist die Regel. Und der Schiri beurteilt das, was er in der Echtzeit sieht. Ne? Also es ist ja ein Ablauf, das passiert ja nicht so, ist ja keine freigestellte Szene. Und der Schiri beurteilt das Gesamte und der Videoschiri beurteilt die Regel. Und dann überstimmt der Videoschiri mit der Regel das, was auf dem Feld passiert. Das macht ja keinen, also für mich macht das überhaupt keinen Sinn, oder?
Ich glaube, dass die Zeitlupe halt die Bewertungen verzerrt.
Ja,
und das war absolut in dieser Situation auch so. Natürlich, wenn du es in Super Slow-Mo siehst, und ich glaube, Chris Kramer hat es dann auch gesagt, das ist dann alles so, ja, es sieht anders aus. Sagen wir es mal so. Es sieht anders aus und dadurch kann ich natürlich verstehen, dass wenn jemand die Zeitlupe sieht, sagt, boah, das ist aber ein heftiges Foul. Aber ich meine, es wären auch die Worte von Mats Hummels gewesen, dass in der Dynamik auf dem Feld das keine rote Karte ist, weil Svensson liegt ja auch auf dem Boden. Er berührt vorher noch den Ball.
Ja.
Also, das ist für mich keine rote Karte. Und natürlich hat das die Dynamik des Spiels nochmals verändert, dass man sich aber trotzdem so präsentiert, wie man sich präsentiert hat, hatte meines Erachtens schon zu diesem Zeitpunkt nichts mit der roten Karte zu tun, sondern da war das Kind schon in den Brunnen gefallen.
Ja, da muss ich hier so ein bisschen widersprechen. Also eigentlich hast du recht, so in der Betrachtung. Aber gucken wir mal zum Beispiel auf das Spiel bei den Bayern, das es in der Bundesliga gab. Da war die erste Halbzeit auch eine absolute Katastrophe. Da hattest du eine ähnlich schlechte Körpersprache und auch den Eindruck, eigentlich müssen die Bayern hier 3-0 führen. Du hast es aber geschafft, was ja auch für Niko Kovac spricht, in der Halbzeit eine Ansprache zu finden und auch eine taktische Veränderung, dass du dann am Ende fast mit einem Punkt nach Hause gehst, was ja in der heutigen Bundesliga bei den Bayern sowas ist wie, keine Ahnung, das Triple. Ja, also das schafft ja quasi niemand aktuell. Das wäre ja durchaus möglich gewesen, nur, also auch nach diesem frühen Rückstand irgendwie, dass da auch mal ein Ruck durch die Mannschaft geht. Nur gibt es zwei Probleme. Wenn du dann einer weniger bist, wird es natürlich noch schwerer. Und ich glaube, das größte Problem ist, und das ist auch ein Problem, das Borussia Dortmund schon ganz lange hat, dass du außer Nico Schlotterbeck vielleicht eigentlich niemanden auf dem Feld hast, der solche Spieler müssten, in meinem Verständnis, vor allem auf der 6 spielen. Gut, Emre Can ist jetzt nicht von Anfang an gespielt, aber eigentlich müsste er normalerweise derjenige als etatmäßiger Kapitän sein. Oder irgendwie noch jemand, der da steht. Und da hast du keinen einzigen, der dann mal ein Signal an die Mannschaft sendet. Leute, hier sind gerade 5 Minuten vergangen oder 10. Wir liegen 0-1 hinten. Wir haben hier einen desolaten Auftritt. Wir sammeln uns mal kurz. Einer sagt 5 Sekunden was. In einer Situation, wo der Ball im Aus ist, solche Möglichkeiten gibt es ja. Oder nach dem Gegentor, wo du sowieso kurz ein bisschen Zeit hast. Und rüttelst mal diese Mannschaft wach. Das gibt es bei Borussia Dortmund. Habe ich das zuletzt? Weiß ich nicht. Also weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe. Vielleicht wirklich, ich hasse das, diese Zeit immer heraufzubeschwören, weil es ist lange her. Das habe ich vielleicht wirklich das letzte Mal unter Jürgen Klopp in der Zeit gesehen. Das findest du nicht. Das findest du, diesen Impuls hast du nicht von der Seitenlinie. Und vor allem noch viel wichtiger, diesen Impuls hast du nicht auf dem Feld. Und das ist ganz gefährlich. Weil das bedeutet ja übersetzt, wenn Borussia Dortmund mal 0-1 in einem kniffligen Auswärtsspiel hinten liegt, dann ist ja eigentlich schon Feierabend. Also das kann ja nicht sein, ne?
Ja, du hast aber eben über den Charakter von Nico Schlotterbeck gesprochen und er ist der einzige Feldspieler, der das so richtig ausstrahlt, der auch absoluter Stammspieler ist und auch dieses Niveau mitbringt. Emre Can ist das ja nicht mehr, der strahlt das vielleicht aus, vielleicht auch nicht mehr so wie vor 2, 3 oder 4 Jahren. Ja. Also das muss man auch noch dazu sagen, aber sonst hast du da halt keinen, weil guck dir mal die Körpersprache an von Adeyemi, guck dir die an von Guirassy, guck dir die an von Julian Brandt. Gut, das sind jetzt alles Offensivspieler, die ich genannt habe, aber trotzdem, das strahlt ja dann auf die ganze Mannschaft aus, wenn du so viele Akteure hast in deinem Kader, die einen Hang dazu haben. Auch ein Marcel Sabitzer oder Felix Metscher.
Wie gesagt, auf der 6 müssen diese Spieler, das sind doch diese klassischen Spieler, die du da eigentlich brauchst. Sabitzer und Metscher hätte ich jetzt auch dran gedacht. Oder jetzt nicht mehr dabei, er war ein Pascal Groß in der Zeit, wenn er noch da war. Niemand von denen ergreift da das Wort. Niemand sagt mal, pass auf, ich arbeite jetzt hier im Zentrum dieser Mannschaft und sehe, keine Ahnung, wir stehen zu hoch, wir sind zu passiv, wir sind nicht aggressiv genug, in den Kontern laufen wir uns fest. Ich meine, wir haben ja alle mal Fußball gespielt. Das sind ja jetzt Dinge, die du auf dem Feld sehr schnell zumindest mal ansprechen kannst. Dass das dann von jetzt auf gleich alles viel, viel besser ist, das erwarte ich ja gar nicht. Aber einen Impuls aus der Mannschaft siehst du nie. Bei keinem Rückstand. Finde ich echt schwierig.
Da passt ja auch das 0-2, obwohl Christoph Kramer dann meinte in der Analyse, dass das ein sehr gut gespielter Doppelpass gewesen wäre, weil das Timing perfekt war da auf der Außenbahn. Ja, aber Josefine Henning hat auch in der Analyse gesagt, es ist halt nur ein Doppelpass. Und das muss man dann natürlich auch besser verteidigen. Da bin ich schon eher ihrer Meinung, auch wenn Kramer nicht Unrecht hat, dass das Timing wirklich sensationell war. Allerdings in der Mitte, wie dann da auch verteidigt wurde. Gut, dann schießt er sich gefühlt noch selber an beim Versuch, ein Trickschusstor zu machen und das funktioniert dann noch, weil der Ball da wieder
ist. Da.
Es passt auch irgendwie komplett ins Bild. Die Frage ist jetzt, was bedeutet dieses Ergebnis für Borussia Dortmund im Hinblick auf das, was in der Champions League passiert? Inter hat leider zu Hause verloren gegen Arsenal. Das heißt, die sind nicht vorzeitig für die Top 8 qualifiziert. Ich bin mir relativ sicher, dass die jetzt nach Dortmund kommen werden und mit der besten Kapelle spielen, weil sie eben in diese Top 8 wollen und weil sie natürlich auch merken, Borussia Dortmund ist aktuell zumindest mal international verwundbar. Und da tun natürlich schon diese 4 Punkte, die man liegen hat lassen in Turin und zu Hause gegen Villarreal, gegen Bodo Glimt, Entschuldigung.
Ich wollte gerade sagen,
extrem weh. Diese 4 Punkte mehr und du wärst mit einem Heimsieg gegen Inter auf jeden Fall in den Top 8. Und das fehlt dir nun. Also wir reden dann halt jetzt schon darüber, dass das bittere Punktverluste sind. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich, glaube ich, mit Stefan Butzko nach dem Juventus-Spiel gesprochen habe und er gesagt hat, ja, vielleicht tut das am Ende dann doch mal weh. Und okay, vor dem Spiel hätte man natürlich unterschrieben, Punkt in Turin ist wunderbar. Aber jetzt hinten raus ist es halt eben nicht mehr wunderbar, weil Borussia Dortmund zu Hause halt auch Punkte hat liegen lassen und weil mit Inter jetzt ein starker Gegner kommt. Wenn wir jetzt mal ein bisschen vorausschauen auf das, was passiert. Wir haben auch noch ein schweres Auswärtsspiel bei Union Berlin, was man nicht unterschätzen sollte, weil die immer sehr emotional unterwegs sind. Und genau das kann Borussia Dortmund gerade nicht bieten. Emotionalität wirkt zumindest so. Und dann dieses Heimspiel gegen Inter. Puh. Schwierig, schwierig.
Ja, es erinnert natürlich hier an letzte Saison, ne? Wo du ja auch relativ spät eigentlich noch die Möglichkeit hattest, in die Top 8 zu springen, aber das dann auch irgendwie knapp nicht geschafft hast. Also es ist ja dann also wirklich so, da stehst du ja dann so daneben und denkst dir, Leute, das habt ihr doch letzte Saison, also schon mal erlebt. Für mich ist nicht, also dieses Turin-Spiel, da muss ich sagen, das habe ich damals, als dann das so spät hergeschenkt wurde, gar nicht so extrem kritisch beurteilt wie viele andere, weil da war Niko Kovac jetzt noch nicht ganz so ewig Trainer beim BVB und dann war mein erster Impuls zu sagen, bei allem Respekt, aber unter Nuri Sahin hätte man dieses Spiel 1-4 verloren. So, muss man einfach mal sagen. Also der BVB kam aus einer Zeit, als Niko Kovac dann übernommen hat, wo echt ziemlich wenig funktioniert hat und was er dann erstmal aus dem Verein gemacht hat, wie er ihn stabilisiert hat, wie er all diese Mentalitätsanfälle, nenne ich das jetzt mal, echt beruhigt hat. Das fand ich schon stark. Ich war im Oktober im Doppelpass zu Gast, da habe ich gesagt, Niko Kovac, der besteht ja wirklich nur aus Disziplin, wenn er morgens den Kamm in die Hand nimmt, da haben die Haare Angst. Ja? Und eigentlich war das genau das, was Borussia Dortmund brauchte. Ich hatte da wirklich sehr lange einen sehr, sehr, sehr positiven Eindruck und fand noch dieses Turin-Spiel so verschmerzbar. Aber das Heimspiel gegen Bodø Glimt, das ist echt schwer, sich da hinzustellen und ihn dann in Schutz zu nehmen oder die Mannschaft in Schutz zu nehmen. Das sind diese Spiele, die dürfen nicht passieren. Das Spiel jetzt bei Tottenham war insgesamt ein absoluter Fehlgriff, eine richtig schlechte Leistung. Aber auch da hättest du vielleicht in den Jahren vorher dann noch eine schlimmere zweite Halbzeit gespielt und da vielleicht sogar 5-0 oder 6-0 verloren. Also es gibt da immer noch so, finde ich, so Ansätze, wenn man sie suchen will, wo du siehst, dass der Trainer auf jeden Fall die Mannschaft erreicht, dass die Mannschaft nicht gegen den Trainer spielt und. Und auch jetzt, hast es angesprochen, Auswärtsspiel, Alte Försterei, da konntest du jetzt so auch in Zeiten, wo Edin Terzic Trainer war, konntest du einen Haken dran machen. Da wusstest du eigentlich, das wird nichts. So, würde ich jetzt nicht abschreiben. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass der BVB das Spiel gewinnt. Aber ja, diese kleinen Spiele gegen die kleinen Gegner, wo es wirklich darauf ankommt, über 90 Minuten durchzuziehen, wo ein Adeyemi genau das Symbolbild dieser Mannschaft ist, weil er irgendwie an dem Tag dann keine Lust hat, 90 Minuten gute Leistung zu bringen. Da sind die Probleme. Ganz oft sagen dann viele, die das beobachten, das liegt am Ende an der Qualität des Kaders auch, weil du eben anders als der FC Bayern München jetzt nicht noch irgendwie 20 Leute auf der Bank sitzen hast, die du dann bringen kannst. Ist aber als Argument, finde ich, in dieser Saison bislang, muss man suchen, das Argument, weil du kaum Verletzte hast. Also eigentlich ist fast der ganze Kader fit. Du hast ja die Möglichkeiten, das erste Mal seit Jahren eigentlich richtig gut zu wechseln und zu rotieren. Es ist schon schwer, da Argumente zu finden, sich das schön zu reden.
Nee, also was das angeht, wenn du dir teilweise die Bank anguckst, die da bei Borussia Dortmund zur Verfügung steht, dann kannst du dieses Argument nicht bringen, dass du keine Qualität mehr hast. Also dieses Argument fällt raus und es geht, glaube ich, den Leuten auch nicht immer um den Vergleich zum FC Bayern, sondern ich glaube, es geht den Leuten auch um den Vergleich zu Bayer Leverkusen, dem VfB Stuttgart, Leipzig oder Frankfurt. Und da ist es halt so, dass man in der Bundesliga aktuell sehr gut dasteht, gar keine Frage. Aber Bayer Leverkusen hat halt vor 2 Jahren das Double gewonnen und Borussia Dortmund war nicht zur Stelle, als die Bayern geschwächelt haben. In der Saison davor ist man nicht deutscher Meister geworden, obwohl die Bayern geschwächelt haben. Warum gelingt das also anderen Mannschaften und nicht Borussia Dortmund? Natürlich, Bayer Leverkusen hat jetzt auch bei Olympiakos Piräus verloren, auch wenn sie deutlich überlegen waren. Auch die Zahlen geben das her. Aber Borussia Dortmund war gestern deutlich unterlegen. Ich gehe davon aus, dass es nichts wird mit den Top 8. Also da müssen ja die Konstellationen wirklich komplett passen. Ich schaue jetzt gerade noch mal auf die Tabelle in der Champions League. Ich habe auch gerade
schon mal geguckt. Also Inter ist jetzt nach dem Dienstagsspiel 9. Ne? Also da werden ja dann noch welche vorbeiziehen. Das heißt, die müssen. Die werden also richtig Gas geben. Und es ist super unbequem, gegen Inter zu spielen. Hat mich auch überrascht, dass sie verloren haben. Aber ich sehe den BVB da in den Playoffs und das sind ja immer so Punkte in der Saison. Das ist ja, wie du sagst, dann hast du bist im DFB-Pokal rausgeflogen. Völlig unnötig. Wirklich die unnötigste Niederlage der ganzen Saison. Ausgerechnet auch im Hinblick auf eine mögliche Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck wirklich granatendämlich, dieses Spiel zu verlieren. Er ist ja in Dortmund, um Titel zu gewinnen. Und der DFB-Pokal wäre der einzig realistische Titel gewesen. Dann verlierst du dieses Spiel, obwohl du ein paar Tage vorher gegen Leverkusen gewinnst und zeigst, dass du es eigentlich kannst. Also das war wirklich, da konntest du wirklich nur einen Kopf hauen. Ja. Und dann hast du aber parallel die Situation, dass der BVB Ende Januar 4 Pflichtspiele verloren hat. 4. Das ist wirklich nichts. Ja. Also gegen Tottenham, gegen Bayern, gegen Leverkusen und gegen Manchester City. Ja, davon sind, das sind ja 4 Top-Teams, ja, also da, wenn mir das vor der Saison einer sagen würde, dann würde ich sagen, ja, das klingt doch eigentlich ganz gut. Du hast diese ganz schweren Auswärtsspiele in Frankfurt, wo du sogar im Pokal weiter auch gekommen bist, hast du alle nicht verloren, ja? Natürlich sind es zu viele Unentschieden, aber eigentlich siehst du ja eine Weiterentwicklung im Verhältnis zu den Vorjahren, nur sind solche Spiele wie jetzt gestern oder solche Spiele wie gegen Bodø Glimt oder solche Aktionen von Julian Brandt oder diese Lustlosigkeit von Adeyemi oder oft auch von Guirassy, das sind alles so Sachen, die bremsen natürlich diesen fahrenden Zug, ja, und dann hast du das Gefühl, du musst immer wieder von neu anfangen, und ich glaube, das ist einer der Gründe, weil es so schwer ist, diese Probleme in den Griff zu bekommen, dass Borussia Dortmund so ein bisschen stagniert, obwohl sie in der Bundesliga viel besser sind als jetzt zuletzt, also in den Jahren davor.
Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, aufgrund der Konstellation, dass Inter da irgendwas abschenkt.
Nee.
Die müssen natürlich in der Serie A gucken, wie sie irgendwie den Scudetto gewinnen. Das ist für die natürlich schon eine ganz, ganz wichtige Nummer. Und es geht auch oben in der Serie A relativ eng zu. Also ja, da ist jeder Punktverlust ein Problem im Hinblick auf die Meisterschaft.
Beneidenswert.
Ja, tatsächlich. Sehr beneidenswert, dass es da extrem spannend ist. Ich meine, hinter den Bayern ist es ja auch spannend, so ist es nicht. Aber
ja, absolut.
Wenn du jetzt mal überlegst, heute spielen jetzt unter anderem noch Atletico Madrid, der FC Liverpool, ja, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Marseille, ja, ja, Juventus und so weiter, die können alle noch an Borussia Dortmund vorbeiziehen. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht geguckt, wer da noch gegeneinander spielt, aber trotzdem, das ist natürlich eine Menge. Und Atalanta, die vor dem BVB stehen, die spielen halt auch noch. Also aus eigener Kraft ist es halt schon nicht mehr möglich.
Nee,
weil wenn
also
die Mannschaften
schon
platziert sind, ne, das, auch da habe ich jetzt nicht auf die Konstellationen geschaut, aber halte ich es für relativ unwahrscheinlich, dass das irgendwie noch hinhaut. Dazu mit der Tordifferenz, ja, das ist alles im Bereich des Machbaren, aber ich glaube auch nicht, dass man jetzt irgendwie mal 4-0 gegen Inter gewinnt, halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Und dann läuft es auf die Playoffs hinaus, da könnte man theoretisch, glaube ich, noch rausrutschen. Aber Karabakh Akdam wird jetzt nicht in den beiden Spielen noch
weißt
vier Punkte.
Weißt du nicht?
Muss die Tordifferenz aufholen? Nein.
Weißt du nicht? Nein, natürlich nicht. Nein,
das glaube ich nicht. Also in den Playoffs wird man sein. Und kann aufgrund der Konstellation sogar schon der Fall sein, dass das offiziell so ist. Ich habe es aber noch nicht gelesen. Deswegen glaube ich, theoretisch könnte man noch ausscheiden. Wird aber nicht passieren. So. Dann spielt es halt wieder zwei Spiele mehr. In der Vorsaison hat Borussia Dortmund natürlich schon gezeigt, dass ihnen das vielleicht sogar auch liegt, ja, kurioserweise, dass sie das eben mögen, diese Flutlichtspiele, wo es um etwas geht. Das war ja dann sehr erfolgreich. Und ja, in dem Rückspiel gegen Barcelona, da sind alle dann doch trotz des Ausscheidens sehr zufrieden aus dem Stadion gegangen, kann aber nicht der Anspruch sein. So, sollen wir jetzt zu den Hörerfragen kommen, weil da ist ja ein bisschen was reingekommen, ne? Es brodelt,
sehr gerne.
Matthias. Das kann man schon
gerne
sagen. Also die Leute sind, ja, die sind verärgert einfach, weil sie frustriert sind durch das, was sie geboten bekommen. Und ich fange mal hiermit an. Und zwar, wie kommt man nur auf die Idee, auf eine Viererkette umzustellen, die man nicht kann? Warum wird jedes Spiel die Defensive ohne zwingenden Grund umgestellt? Warum sind Spieler in der Startelf, wenn man das Leistungsprinzip lebt? Bitte um Antwort, Nico. Und was macht eigentlich Kehl so? Ja.
Soll ich antworten? Ich bin zwar nicht,
ja,
Niko Kovac, aber
ja, mach mal.
Ja, es ist sehr schwierig. Ich schaue hier nochmal parallel auf die Aufstellung. Ja, also ich glaube, prinzipiell hat ja Niko Kovac viele richtige Ideen so vor der Saison und auch im Laufe der Saison gehabt. Und ich glaube, eine der Ideen war auch, in den englischen Wochen, die es gibt, wenn möglich, zu rotieren. So, das ist jetzt per se erstmal nicht verboten. Natürlich führt das aber zu Konstellationen, wenn du das über eine ganze Saison betrachtest, dass dann Benzibaini, Schlotterbeck, Anselmino, Anton und Chan sich da hinten immer wieder abwechseln. Das ist natürlich jetzt auch für einen Torhüter nicht ganz einfach, wenn du immer eine andere Konstellation vor dir hast. Und es gibt eigentlich nicht die Not, das ist für mich so eigentlich das Erstaunlichste daran, dass der BVB in den Jahren vorher immer wieder verletzungsgeplagt war und das jahrelang ein Riesenthema war. Es geht ja total unter eigentlich, dass das gar nicht mehr so ist. Das ist ja absolut erstaunlich, muss man sagen. Also das hat man ja, glaube ich, seit Ewigkeiten nicht erlebt, dass man so einen stabilen Kader hat und jetzt auch keinen Schlüsselspieler hat oder einen Starspieler wie jetzt, keine Ahnung, Gerassi oder so, der dann da irgendwie monatelang ausfällt. In den Zeiten von Marco Reus war das ja ganz oft der Fall. Also das finde ich schon mal eigentlich sehr bemerkenswert, dass er dann trotzdem so oft umstellt. Niklas Süle ist ja auch noch in der Verlosung drin. Und theoretisch auch Filippo Manet. Das ist schon, also das kann ich nur mit dem Begriff Rotation erklären. Das kann ich mir anders, kann ich mir das nicht erklären. Wenn es jetzt noch um den erwähnten Sebastian Kehl geht, den muss ich ein bisschen in Schutz nehmen. Ich fand das in der Saison vorher, also jetzt nicht in dieser Saison, sondern in den Sommertransfers davor, da war ja Corny Küpper im Doppelpass und hat gesagt, es würde Sebastian Kehl machen wie bei FIFA und einfach die Spieler kaufen, die in der Bundesliga gesehen hat, wie Maxi Bayer zum Beispiel, die gut funktionieren, weil ihm nichts anderes einfällt. Da war ich total bei ihm. Ich finde, das ist jetzt diese Saison viel besser geworden. Ja, du hast mit Anselmino einen super Spieler geholt, Chukwuemeka. Ja, könnte besser spielen, aber ist jetzt, glaube ich, auch insgesamt ein schlauer Transfer gewesen. Und du hast da schon ein paar Spieler auch geholt. Bellingham, ja gut.
Ja,
dem würde ich mal noch ein Jahr Zeit geben. Dem würde ich mal noch ein Jahr Zeit geben. Nee, ganz ehrlich, ich finde, dass Jude Bellingham hat wirklich so viel Unglück erlebt bislang in dieser Saison. Rote Karte, Eigentor und so. Ich finde nicht, dass er katastrophal spielt, aber ich würde ihm dieses eine Jahr Zeit geben und in dem Jahr muss er liefern. Und der vierte Transfer ist Fabio Silva, der vielleicht ein bisschen zu selten spielt, aber wenn er spielt, spielt er super. Also da würde ich jetzt sagen, dass 3 von 4 Transfers würde ich als sehr positiv bewerten. Dementsprechend finde ich, macht Sebastian Kehl oder hat jetzt in dieser Phase seine Hausaufgaben gemacht. In der Wintertransferperiode jetzt wird ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel passieren. Und das hat sich verbessert. Also insgesamt finde ich, ist dieser Kader, das hast du vorhin ja auch gesagt, jetzt in einer Qualität, wo er Borussia Dortmund gerecht wird. So, also das sind 2 Sachen, wo ich finde, da sind die Fans manchmal ein bisschen streng. Aber natürlich, wenn du dann solche Auftritte lieferst, wie gegen Werder Bremen, wo gepfiffen wird, wie gegen den FC St. Pauli, wo dann auch gepfiffen wird, dann machst du dich angreifbar und bei so einem Spiel gegen Tottenham kommst du eben ans Ende der Fahnenstange.
Wo du das Spiel gegen St. Pauli gerade ansprichst, da gab es ja dann das Tor kurz vor der Pause. Mhm. Und wir haben auf der Tribüne schon diskutiert, wie laut denn das Five-Concert wird, wenn dann gleich abgepfiffen wird und die Spieler in die Kabine gehen. Und wäre nicht unmittelbar vor der Pause dieses Tor gefallen, dann wäre es verdammt laut geworden im Stadion und sehr ungemütlich für die Spieler bei einem Heimspiel. Mhm. Weil da spielte der Zweite gegen den Vorletzten. Mhm. Und ich habe es ja dann auch bei Twitter geschrieben, du hast nicht gemerkt, welche Mannschaft ist Zweiter und welche Mannschaft ist Vorletzter. Und ich finde, das muss man schon spüren, wenn ein Abstiegskandidat, ein klarer Abstiegskandidat nach Dortmund kommt, muss klar sein, welche Mannschaft ist Borussia Dortmund und welche Mannschaft ist der Gegner. Und zwar so dominant, dass man sich regelmäßig Torchancen erspielt. Borussia Dortmund hat dieses Spiel gewonnen, obwohl sie nach dem Ausgleich von St. Pauli keine einzige Torchance mehr erspielt haben. Es gab einen Elfmeter, bei dem sich der Pauli-Spieler unglaublich beschissen angestellt hat. Aber dieses Spiel wurde ohne Torchance gewonnen nach dem Ausgleich. Und da waren ja jetzt nicht nur noch 2-3 Minuten zu spielen. Und das war schon wieder so symptomatisch für das, was Borussia Dortmund bringt. Und jetzt sagst du, okay, du möchtest Kehl ein bisschen in Schutz nehmen. Er muss aber dann auch die Eier haben, zu sagen, ich trenne mich von alten Zöpfen. Und ich weiß, dass das nicht so leicht ist, weil die Situation in der Abwehr aufgrund der Lage rund um Nico Schlotterbeck ist nicht so leicht. Aber Süle ist es nun mal nicht gewesen bei Borussia Dortmund. Hätte ich mir sehr gewünscht. Emre Can verkörpert ein bisschen die Erfolgslosigkeit der vergangenen Jahre.
Ja, durch, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber dieser eine Moment, wo er 2023 Sebastian Haller den Ball in die Hand drückt und sagt, ich habe die von den letzten 100 Elfmetern habe ich 99 getroffen, aber heute, mein Freund, haben wir mal einen romantischen, heute schießt du mal. Also das ist etwas gewesen, ich bin kein nachtragender Mensch, aber an dem Tag war das Thema Emre Can für mich durch. Weil sowas so bescheuert kannst du gar nicht sein. Sowas kannst du nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das fand ich unverzeihlich. Und auch danach hat er jetzt Anfang der Saison wenig gespielt, dann ab diesem HSV-Spiel ungefähr wieder gespielt als Kapitän. Da sind die Leistungen dann schlechter geworden. Also ich will dich gar nicht lange unterbrechen, aber was diese alten Zöpfe angeht, hast du total recht.
Ich möchte eine Frage hier mit reinnehmen, die mir sehr, sehr gut gefällt, auch in der Formulierung, weil ich sie extrem spannend finde. Gibt es seit den Meisterschaften unter Jürgen Klopp eigentlich mal eine Saison, die man als BVB-Fan schön nennen würde? Und wenn ja, welche war das? Ich meine nicht Momente, sondern eine ganze Saison, wo man als BVB-Fan am Ende gesagt hat, das war toll, da war ich zufrieden mit.
Nein. gibt es nicht. Die Frage kommt von jemandem, den ich sehr gut kenne, und der ist, darf ich das hier überhaupt sagen? Der trägt eher die blauen Farben. Deswegen ist da auch was leicht Zynisches drin, weil natürlich Fans anderer Vereine, vor allem aus dieser geliebten Nachbarstadt, sich manchmal, glaube ich, kaputt lachen.
Bochum, oder? Du meinst Bochum, ne?
Ja, genau. Bochum, tolle Stadt. Die sich das angucken und natürlich denken, was haben sie denn jetzt wieder in Dortmund? Was ist denn jetzt wieder? Die werden immer Zweiter. Gut, die gewinnen die Titel nicht. Die sind jedes Jahr für die Champions League qualifiziert, mal mit Ach und Krach. Die haben Einnahmen ohne Ende. Die haben das größte Stadion. Was ist eigentlich deren Problem? Was ist eigentlich das Problem von Borussia Dortmund? Und ich sag dir, was das Problem von Borussia Dortmund ist. Es ist immer noch Jürgen Klopp. Weil, wenn du einmal im Restaurant Filetsteak bestellt hast, dann gehst du nicht am nächsten Tag nach Hause und sagst, heute mache ich mir die Ravioli-Dose auf. Also funktioniert der Mensch nicht. Du hast doch das gesehen, was du sehen willst. Guten Fußball, Spannung, Energie, Leidenschaft. Alles hat doch damals eine Zeit lang funktioniert. Das ist doch klar, dass du danach in einen absoluten Kater, in ein emotionales Loch fällst. Dann war ja sogar mit Thomas Tuchel derjenige da, der es wie mit einem Wunder hinbekommen hat, den BVB eine Zeit lang fußballerisch besser aufzustellen. Auch sehr gute Transfers sind eigentlich in dieser Zeit getätigt worden. Ousmane Dembélé, Aubameyang, wie sie alle hießen. Gut, dann sind Dinge passiert, die man vorher nicht mit dem Anschlag und so, das kannst du vorher nicht planen. Das ist natürlich tragisch gewesen. Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert. Aber das hat den BVB natürlich dann in die erste Krise geworfen. Dann sind viele Trainer danach gekommen, die es versucht haben. Dann kam ein Peter Bosch, hat irgendwie 6 Spiele oder wie weit das war, das Blaue vom Himmel gespielt. Dann auf einmal war Leipzig, weiß ich noch, damals zu Gast, hat das durchschaut. Und dann ging es auch wieder nur noch bergab. Dann war dieses Theater mit Terzic und Rose. Also, ja, es gibt eben diese zwei Perspektiven. Dieses eine, dass du von außen drauf guckst, wenn du nicht BVB-Fan bist und dir denkst, was haben die eigentlich für ein Problem? Wenn du aber eine Dauerkarte hast und du gehst da alle 2 Wochen hin und guckst dir das an und dein Herz und deine Seele und alles, ich meine, jeder kennt das, jeder BVB-Fan kennt das. Hast du gewonnen, hast du eine gute Woche, hast verloren, ist die Woche meistens Mist. So, du lebst das ja in Dortmund, und dass du unzufrieden bist, wenn du als Zweiter gegen den 17. so spielst wie der 17. gegen den 2. Das ist dann auch erklärbar.
Für mich ist das nachvollziehbar, dass die Leute unzufrieden sind, und manche Vereine haben halt den Anspruch, froh zu sein oder glücklich darüber, überhaupt in der ersten Liga zu spielen. Und Borussia Dortmunds Anspruch ist eben ein anderer. Und das ist auch richtig so, weil wenn Borussia Dortmund so ambitioniert wäre, wie die Blauen es irgendwann waren, dann würden sie jetzt auch unten im Mittelfeld der Bundesliga rumkrebsen und vielleicht gegen den Abstieg spielen. Du musst ambitioniert sein. Du musst immer versuchen, das Maximum rauszuholen. Du musst immer über diesen 100% sein oder zumindest dran knabbern, weil sonst funktioniert das im Leistungssport einfach nicht. Und für mich ist ganz wichtig, dass Spieler diese Galligkeit ausstrahlen, diese Gier, diese Lust nach Erfolg. Und wenn sie das nicht tun, dann sind sie in meinem Verein falsch. Also wenn ich jetzt der Entscheidungsträger wäre. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was dann auch mit den auslaufenden Verträgen passiert, mit den Spielern Brandt, Süle, Özcan, Can und so weiter und so fort, was mit Adeyemi passiert, was mit Guirassy passiert. Das sind sehr, sehr viele Fragezeichen für einige Spieler, die Stammspieler sind bei Borussia Dortmund oder zumindest mal wichtige Schlüsselspieler. Und das wird kein einfacher Sommer. Ich fand die Frage aber trotzdem sehr, sehr gut und die hat mir wirklich extrem gut gefallen. Deswegen wollte ich sie auf jeden Fall mit reinnehmen. Hier kommt noch eine Frage zu Fabio Silva. Beim heutigen Spiel erkennt man eindeutig, dass Fabio mehr Impact hat als Seru. Sollte man jetzt nicht dauerhaft auf ihn setzen?
Sehr gute Frage, die habe ich ja auch gesehen. Und die fand ich exzellent. Dazu möchte ich aber sagen, dass Fabio Silva natürlich ein anderer Spielertyp ist als Seru Guirassy. Und vor der Saison, das ist nach, also da muss ich jetzt wirklich Niko Kovac mal in Schutz nehmen, weil er hat mit Seru Guirassy geplant. Silva war ja auch am Anfang verletzt. Und das ist ja so eine Art Wandstürmer noch, ne? Also den kannst du mit Flanken füttern und so weiter. Ist aber auch technisch gut, ne? Wisst ihr alle, was ich meine. So, und Silva spielt nun mal anders. Ist ein quirligerer Typ, ist mehr so im Doppelpass unterwegs, gab 2-3-10, ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel das war, wo er mit Chukwuemeka so sich da durch das halbe Mittelfeld kombiniert hat. Ganz toller Fußballer, sehr guter Transfer. Natürlich wirkt das dann so, wenn du das aktuell siehst, dass du denkst, ja, du musst du ja Silva von Anfang an spielen lassen und Guirassy immer auf die Bank setzen. Hat ja gegen Bremen auch funktioniert. Guirassy kam rein, hat sein Tor trotzdem gemacht. Aber Kovac hat ja diese Mannschaft auch ein bisschen danach ausgerichtet, dass du einen funktionierenden Guirassy hast. Und dann gab es diese Elfmetersituation, wo Kovac gesagt hat, hier schießt Benze Baini, das ist unser Elfmeterschütze. Ich saß vom Fernseher, hab gesagt, super, endlich mal ein Trainer, der die Eier hat, mal zu sagen, dieses ganze Diva-Getue kannst du gerne woanders machen, aber hier nicht bei unserem Arbeiterverein Borussia Dortmund. Fand ich mega. Dass Guirassy danach für sich denkt, gut, dann nehme ich hier nur die Millionen mit und laufe mit hängenden Schultern über den Platz und vielleicht schieße ich ganz selten mal so ein Tor wie gegen Augsburg oder gegen Werder, was jetzt auch wirklich keine große Leistung war. Das konnte er auch nicht, also das war ja nicht vorherzusehen. Da musst du dann, auch da muss ich ganz ehrlich sagen, da musst du das Geld mitnehmen und dich von ihm im Sommer trennen. Ich finde, das geht nicht, was er da anbietet. Das ist eine absolute, also das geht einfach nicht. Und ja, klar, wenn es danach geht, spricht alles dafür, Guirassy jetzt dauerhaft auf die Bank zu setzen und Silva von Anfang an spielen zu lassen. Da gibt es eigentlich nur Argumente dafür. Das Einzige, was halt dagegen spricht, ist, dass diese Mannschaft eigentlich eher darauf eingestellt ist, so zu funktionieren, dass du einen großen Mittelstürmer mit Guirassy vorne hast, dem du da die Bälle hinlieferst und du jetzt dein Spiel notgedrungenermaßen ein bisschen eher dem Spiel von Silva anpassen musst. Das ist dann die nächste Herausforderung, die du hast. Wenn die Mannschaft das hinbekommt, zuletzt hat sie das nicht so besonders gut hinbekommen, dann klar, gerne, aber wenn es nicht klappt, bleibt ja wahrscheinlich auch nicht viel anderes übrig, musst du wieder Guirassy spielen lassen. So sehe ich das.
Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Schon wieder eine Frage der Mentalität und wieder meine Frage nach dem Teampsychologen Philipp Laux. Sport- und Teampsychologen sind doch maßgebliche Akteure im Mannschaftssport für Teamwork, Einstellung, innere Haltung und Gruppendynamik. Ich würde da echt mal einen kritischen Blick drauf werfen. Laux ist seit 4 Jahren bei BVB und bringt diesen unsäglichen Stallgeruch mit. Eventuell leidet auch seine Professionalität unter der zu großen Nähe zu den Verantwortlichen. Stichwort Vertrauen. Schutz.
Also ich muss erstmal sagen, dass ihr wirklich sehr aufmerksame Hörerinnen und Hörer habt, weil das eine sehr gute Frage ist. Die hätte ich jetzt so überhaupt nicht auf der Pfanne gehabt. Aber ja, absolut liegt das auf der Hand, was derjenige da sagt, gut aufgepasst und mir liegen jetzt auch keine gegenteiligen Infos vor und ich habe da auch keine weiteren Insights zu, aber ja, sollte man mal auf jeden Fall drüber nachdenken, ja.
Ich finde, dass das ein hochinteressantes und spannendes Thema ist. Vielleicht kann ich das in einer der nächsten Folgen auch mal ein bisschen vertiefen. Mal sehen, ob da die Möglichkeit zu besteht. Jetzt muss ich wieder mal ein bisschen scrollen, denn die letzten Fragen hast du immer sehr ausführlich beantwortet, du Fuchs, ja? Und jetzt muss ich gucken, dass ich schon die nächste Frage finde. Ich gehe gleich auch mal rüber zu Twitter, weil ich gerade bei Instagram unterwegs bin. Der Name Xabi Alonso fällt natürlich mal wieder.
Ja.
Ach, ich glaube, das wäre so ein bisschen vergleichbar wie mit dieser Aktion damals Marco Rose zu holen. Irgendwie zu sehen, dass da ein Trainer woanders gut funktioniert und ja, also klar ist das ein super Trainer, klar kennt er die Bundesliga, aber ich glaube erstens unrealistisch, dass das jetzt direkt so zustande kommt und ich bin weiter der Meinung, dass wenn, es ist ja nicht so, dass der BVB irgendwie sich da so desolat präsentiert in dieser Saison, dass man jetzt auf jeden Fall den Trainer rausschmeißen muss. Es kann doch auch die Möglichkeit sein, ich halte eigentlich Niko Kovac für einen guten Trainer. Natürlich hatte der diese Probleme in Frankfurt und Bayern auch, aber da hat er zumindest Titel gewonnen mit dieser Methode. Vielleicht ist es ja auch möglich, den Kader punktuell zu verstärken. All diese Spieler, die du vorhin super aufgezählt hast, sich von denen zu trennen, neue Spieler zu holen, vielleicht mal auch einen so der Marke Granit Xhaka dabei zu haben, der wirklich ein Wortführer ist, der wirklich gut auf der 6 spielt, ist schwer zu bekommen, aber ist durchaus jetzt auch nicht unmöglich im Sommer. Du wirst ja die Champions League-Einnahmen erneut haben und dann kann Niko Kovac sich hinstellen und vielleicht hat er dann, vielleicht fehlt ihm auch einer dieser Spieler, anders als der anders ist als Julian Brandt, aber der so viel offensiven Esprit in diese Mannschaft bringt, dass er sie, oder vielleicht holst du zwei Spieler dieser Art, vielleicht auch einen El Mala oder was weiß ich wen, der es mal schafft, Dortmund offensiver spielen zu lassen. Vielleicht hat er aus seiner Vorstellung dafür auch gar nicht die richtigen Spieler und setzt erstmal auf die Defensive und sagt erstmal, wir müssen überhaupt erstmal stabiler durch eine Saison kommen, was prinzipiell gelingt, mal den DFB-Pokal ausgeklammert, und dann kann man das verbessern. Ich würde jetzt nicht sagen, Niko Kovac ist das absolute Hauptproblem, der muss weg und dann wird alles besser. Nee, das glaube ich nicht. Mhm.
Wo du jetzt gerade den Namen El Mala genannt hast, würdest du alles probieren, den im Sommer irgendwie zu bekommen?
Ja, ich habe mal gehört, dass er nur wechselt, wenn sein Bruder auch mitwechselt. Also das klang aber wie ein Scherz. Aber das habe ich jetzt so ganz grob im Kopf. Ich hoffe, dass ich ja keine falschen Infos abgespeichert hast. Das habe ich aber irgendwo mal gelesen. Super merkwürdige Konstellation. Dortmund hat es wohl so auch schon mal probiert und ist daran so ein bisschen gescheitert. Ich weiß nicht. Also ist ein guter Spieler, hat jetzt aber auch nicht die Reife, die es, glaube ich, braucht. Ich glaube, ich würde eher auf einen Spieler setzen, der schon ein bisschen Erfahrung hat, der vielleicht ein bisschen underrated im Moment ist und bei dem Verein, wo er ist, nicht so ganz glücklich. Also ein Jamal Musiala in günstig, der jetzt Lennart Karl vor der Nase hat und jetzt es brauchen wird, um wie überhaupt wieder diesen, natürlich ist jetzt natürlich nur Quatsch, ne? Weil
ich kann mal den Musiala Spieler ausleihen.
Ja, solche Spieler fallen ja nicht vom Himmel. Aber keine Ahnung. Also zum Beispiel, der HSV, um einen realistischen Spieler zu nennen, hat ja Fabio Vieira geholt. Der startet da jetzt noch nicht ganz so krass durch, wie ich mir das hätte vorstellen können. Aber ein Spieler dieser Art, wo du weißt, der hat eigentlich die fußballerische Qualität, war aber bei seinem Verein zuletzt nicht so super glücklich. Vielleicht so jemand, den du dann musst du demjenigen auch die volle Verantwortung geben. Dann musst du demjenigen auch sagen, das ist natürlich auch ein Risiko, dann musst du auch sagen, pass auf, du bist unser neuer, ja, Zehner hat man ja so klassisch gar nicht mehr, aber du bist unser neuer Offensivmotor und du bringst diese Mannschaft in Kombination mit den Spielern, die du drumherum hast, dann kann man sich auch mit dem im Sommer hinsetzen und sagen, was für Spieler brauchst du und das auch analysieren, ja. Gibt ja auch Spieler, die brauchen dann gute Flügelspieler oder, ne, also was auch immer so ein Spieler dann braucht, dann sagen, da gehen wir einmal ins Risiko, da geben wir auch mal das Geld aus und machen das dann, aber das wird dann wiederum schwierig, weil du das viele Geld eigentlich für Nico Schlotterbeck brauchst, also es ist nicht einfach. Da wäre ich nicht gerne in der Situation von Sebastian Kehl, sage ich ganz ehrlich.
Ja, wenn man früh genug an den Spielern dran ist, dann bekommt man die teilweise halt auch ein bisschen günstiger.
Da ist natürlich was dran. Mhm.
Mal angenommen, man wird Zweiter in der Bundesliga und scheidet in den Playoffs der Champions League aus. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass Kovac zu Beginn der neuen Saison auf der Bank sitzt in Prozent? Du darfst deine Antwort nicht erklären. Bitte nur die Prozentanzahl Bundesliga-Zweiter aus in den Playoffs. Kovac bleibt, ja oder nein, in Prozent?
95.
Okay, das ist eine deutliche Aussage. Dann war eine Frage, die ich sehr interessant fand. Wer ist der underratedeste Spieler in der Geschichte von Borussia Dortmund?
Ja, das ist eine richtig leichte Frage.
Also ich sag mal so, wir gehen zurück bis in die 90er, weil ich glaube, sonst macht es gar keinen Sinn. Ja, aber
Giovanni Federico.
Nein. Der war
das
nicht underrated,
Quatsch.
Der war genau richtig geratet, nämlich schnell wieder weg.
Ja, ich weiß, es war nur ein Spaß. Ja. Das ist aber echt eine brutal schwere Frage. Ich habe gerade so ein bisschen an Felipe Santana gedacht, weil der damals mit neben Subotic und Mats Hummels zwei Spieler vor der Nase hatte, die perfekt funktioniert haben. Aber es war ein richtig guter Verteidiger. Ich glaube, es wird aber eher... Das ist so eine schwere Frage. Tamás Hinál fand ich aber immer richtig gut. Mhm. Was würdest du denn sagen? Da musst du mir mal helfen. Das ist ja super schwer.
Ich gehe mal so in die Richtung vielleicht Jörg Heinrich.
Jörg Heinrich?
Ja, Jörg Heinrich. Weil Jörg Heinrich,
okay.
der war schon ein richtig guter Zocker, finde ich. Und der hat wenige Spiele gemacht, wo er echt schlecht war.
Du also, willst ihn doch einladen, deswegen sagst du das.
Ja, das wäre natürlich, das klar, der kann gerne vorbeikommen, ist gar kein Problem. Übrigens witzig, Nils Petersen hat letzte Woche gesagt, lad doch mal Niklas Füllkrug ein, der ist doch verletzt. Und zack, paar Tage später macht er sein erstes Tor für Milan. Ja.
Ja.
Also von daher.
Aber der hat auch andere Sorgen im Moment, als in Podcast zu gehen, weil dem 500.000 Euro fehlen. Das sind jetzt Probleme, die kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber er
Nein.
ist ausgeraubt.
Was ist da los?
Ist ausgeraubt worden im Hotel und Wertgegenstände im Wert von 500.000 Euro fehlen ihm jetzt.
Wer hat denn in seinem Hotelzimmer Wertgegenstände
Danke.
Im Wert von 500.000 Euro?
Ich nicht.
Was ist denn los mit den Leuten? Was hat der denn dabei?
Wenn es gut läuft, komme ich auf 50.
Ja, 50.000 türkische Lire vielleicht. Also entschuldige mal bitte. Was ist das denn?
Keine Ahnung. Ja,
warum hat
denn
jemand 500.000 Euro Wertgegenstände irgendwo mit dabei? Der wird jetzt aber auch nicht so... Ja, aber der wirkt jetzt auch nicht so wie der Spieler, der sich mit sowas so eindeckt.
Aber vielleicht seine Frau.
Ey, 500.000 Euro, Matthias. Also, weißt du, was du da an Klamotten mit dabei haben musst und an Schmuck und so weiter? Also, ich verstehe es nicht. Überleg mal, wenn ich jetzt steinreich
jetzt
wäre.
Regt er sich auf.
Wirklich, ja, sorry. Also, wenn ich jetzt steinreich wäre, ja, da könnte ich in meinem ganzen restlichen Leben nicht 500.000 Euro für Wertgegenstände ausgeben. Weil ich einfach gar kein Interesse daran hätte. Was soll denn der Scheiß? 500.000 Euro.
Ja, also ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Ich habe keine Information darüber, was das war. Aber ich hätte da schon ein paar Ideen. Also gerade wenn eine Partnerin, das soll jetzt hier nicht so eine sexistische Nummer werden, aber Frauen stehen ja nun mal, kann ich auch verstehen, würde ich als Frau auch, auf teure Taschen. Also bei Taschen bist du schnell bei 500.000 Euro.
Was? Wie kann denn eine Tasche mehr als 100 Euro kosten? Also, das braucht doch keiner.
Du machst dir keine Vorstellung. Prada, Gucci,
Nein, der Turnbeutel, der reicht völlig aus. Nein, der Turnbeutel reicht völlig aus. Ich habe für sowas einfach kein Verständnis, weil du hast im Leben so viele andere tolle Sachen, um die du dich kümmern kannst. Überleg mal, diese 500.000 Euro Wertgegenstände, von denen wären 450.000 investiert worden in einen karikativen Zweck. Wie geil wäre das denn? Wie viel besser würde es ganz vielen Menschen auf der Welt gehen, wenn wir das Geld nutzen könnten, nicht für irgendwelchen Blödsinn, Entschuldigung, und mit allem Respekt für Niklas Füllkrug und was da alles dahinter steckt, aber I don't get it. Ich verstehe es nicht. Aber egal. Lass uns nicht darüber aufregen. Red dich bitte nicht so in Rage, Matthias. Ich finde das nicht in Ordnung von dir. Also Jörg Heinrich deswegen auch, weil Jörg Heinrich, finde ich, tatsächlich auf mehreren Positionen auch einsetzbar war und immer relativ zuverlässig. Er ist dann ja mal kurz weggegangen zur Fiorentina, hat nicht so gut funktioniert und bei Borussia Dortmund hat er sich sehr wohl gefühlt. Ich gehe mal rüber zu Twitter, auch wenn noch ein paar tolle Fragen mit dabei waren bei Instagram, aber wir kommen so langsam aber sicher auf das Ende zu. Oh, das ist ein humoristischer Beitrag und ich bin sehr gespannt. Welcher BVB-Spieler sollte ein Gericht bei Sorbas sein? Dazu musst du wissen, das ist hier so mein Lieblingsrestaurant, wer gerne hin möchte. Ist auf der Hohen Straße hier im Kreuzviertel. Und folgendes, ganz wichtig, Achtung. Man kann jetzt auch diese Patches abholen, wenn man das auf seiner Kutte verewigen möchte. Also wer eine Kutte hat fürs Stadion, Das kann man sich dann da drauf bügeln. Habe ich ja letzte Woche schon gezeigt. Und ein paar Sticker könnt ihr euch da auch wieder abholen. Und demnächst gibt es dann auch noch neue Designs. Dann bestelle ich nochmal andere Sticker. Also einfach bei Sorbas vorbeischauen, da werdet ihr fündig. Also, welcher BVB-Spieler sollte ein Gericht bei Sorbas sein? Mein Favorit, Job. Halb durchgebackenes Brot auf langsam gegartem Gyros mit ein paar Gurken, die die Leistung garnieren.
Also, ich würde natürlich Niklas Süle nehmen. Weil, das soll jetzt hier gar nicht so eine Body-Shaming-Nummer werden, aber ich finde schon, dass wenn man ihn sieht, macht er Bilder in meinem Kopf auf, ja, also ich sehe ihn zum Beispiel natürlich irgendwie einen Burger essen, der aber so ein bisschen was Spezielles hat. Ja, also wo vielleicht auch eine kleine Überraschung drin ist. So ein bisschen sowas, irgendwie so eine Note Karamell oder so. Sowas, was man gar nicht erwartet. Irgendwie.
Ich habe eine Idee. Pass auf, ja, ich habe eine bitte? Idee. Also wir sind ja bei einem Griechen unterwegs und ich sehe Niklas Süle. Ja, ist ein Grieche. Ja, gut. Also wenn ich dem sage, mach mal einen Tag Burger, dann macht er das
macht
vielleicht.
Er auch.
Aber ja, ja, bestimmt. Aber ich sehe ihn mit einer gerollten Gyros Pita mit einer Sauce Hollandaise. Die eigentlich ja gar nicht da reinpasst.
Bitte.
Aber so sehe ich Niklas Süle, nachdem der die Meisterschaft gewonnen hat und ist dann noch bis Ewigkeiten im Viertel unterwegs. Und dann geht er bei Sorbas rein, weil die plötzlich bis 5 Uhr morgens offen haben.
Ja.
Und dann kommt er da rein und sagt, ich hätte gerne Gyros Pita gerollt, aber habt ihr auch Hollandaise? Und die haben Hollandaise. Das ist es nämlich. Ja,
genau, so. Die schwitzen dann kurz, weil die sich denken, ach du liebe Zeit, wie soll man das denn jetzt hier alles machen? Ja. Aber natürlich macht man das dann für Niklas Süle, deutschen Meister für Borussia Dortmund möglich. Das hätte 2023 alles passieren können, aber Emre Can meinte ja, Sebastian Aller den Ball geben zu müssen. Ja. Schöne Grüße nochmal an der Stelle, tolle Entscheidung, wirklich gut.
Da du halt für FUMS arbeitest, nochmal eine humoristische Frage.
Bitte.
Wenn der Experte bei Baris Ferraris, nein, das muss ich anders vorlesen. Ich muss es korrekt vorlesen.
Oh Gott.
Wenn ihr Experte bei Baris Ferraris wärt und jemand käme vorbei, um Julian Brandt zu verkaufen, wie hoch wäre eure Expertise bezüglich des Verkaufspreises und gäbe es von euch die Händlerkarte?
Ganz einfache Antwort, 80 Euro, da ist der Prügel gut mit bezahlt. Punkt.
Das kann ich rausschneiden, ne? Ich lese diese Frage dann halt nochmal vor.
Kannst du machen, kannst du auch drin lassen. Ich bin doch hier auf die Unterhaltung.
Nein, als einzelner Clip.
Ja, selbstverständlich. Natürlich, selbstverständlich.
Wobei, ich finde schon, es waren jetzt ein paar Aussagen in dieser Sendung mit dabei, die überzeugen mich. Und ich glaube, die sorgen auf jeden Fall für große Freude bei den Menschen da draußen. Bin ich relativ sicher. Mal gucken, ob die Software das schon automatisch rausschneidet oder ob ich da noch extra suchen muss.
Ja? Bin gespannt.
So, was haben wir denn? Hier sagen einige, Kovac ist in den kommenden Monaten nicht mehr mit dabei. Wir spielen seit Monaten einen Grottenkick. Nur hatten wir extrem oft unfassbares Glück. Gestern war ein Tag, wo das Glück fehlte und nur noch der Grottenkick übrig blieb. Das Ergebnis spricht für sich.
Aber Hans-Joachim Watzke hat ja doch noch, zieht ja doch noch Fäden in diesem Verein. Ich habe ihn vor 2 Jahren interviewt, da hat er gesagt, dass er das eigentlich gar nicht will und Lars Ricken fast alles macht, aber manchmal bei solchen Situationen kann er sich nicht raushalten. Und der wird sich dafür stark machen, dass Niko Kovac Trainer bleibt. Und Lars Ricken auch. Die haben den auch extra geholt. Die haben doch extra auch, hätten ja die Möglichkeit gehabt, nachdem er Dortmund in die Champions League gebracht hat, zu sagen, den Vertrag verlängern wir gar nicht. Langfristig. So. Aber das ist ja, also langfristig ist jetzt auch relativ, aber man hat ja den Vertrag erstmal so gestaltet, dass man schon ihm die Perspektive gegeben hat, dass man was mit ihm erreichen will und an ihn glaubt. Und also wie gesagt, ich natürlich spielt Borussia Dortmund nicht den Fußball, den die Fans sehen wollen. Aber wenn der BVB Zweiter ist am Ende der Saison, was höchstwahrscheinlich passieren wird, kommt vielleicht in der Champions League ins Viertelfinale und ist unglücklich im DFB-Pokal ausgeschieden, ja, dann werden da die Daten und Fakten auf den Tisch gelegt und dann geht das heiter weiter. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann da so Hals über Kopf sagt, nur weil da ein paar Grottenkicks dabei waren, die definitiv dabei waren, den schmeißen wir raus. Also halte ich für unrealistisch.
Hier geht's nochmal ein bisschen humoristischer zur Sache. Und zwar erstmal danke, 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 dass Eschi dabei ist. Das wäre mega. Die beiden besten Podcasts in einem. Geil, ich freue mich. Ja? Und ich zwar schön. Die Frage, lieber mit Pal Dardai Wasser trinken oder mit dem Hutzibutzi richtig den Helm lackieren? Jetzt weiß ich natürlich nicht, wer der Hutzibutzi ist. Erkläre uns bitte, was da los ist.
Ich habe seit 8 Jahren einen fantastischen Podcast mit meinem Freund und Kollegen Christian Schiffer, der heißt Gästekurve, der Mann ist Stimmenimitator und wir haben in einer Kölner Produktionsfirma zusammengearbeitet, wo es einen kurzen Gastauftritt eines ehemaligen Praktikanten oder Mitarbeiters gab, der so verhutzelt war, dass wir ihn den Hutzibutzi genannt haben, weil er immer in ganz hoher Stimme irgendwo reingekommen ist, wo gerade irgendwelche Aufnahmen waren und gesagt hat, Entschuldigung! Und so nannten wir ihn den Hutzibutzi, kommt sehr oft in unserem Podcast vor. Also große Empfehlung, geht raus. Und die Frage muss ich jetzt nochmal hören, die habe ich schon wieder vergessen.
Lieber mit Pal Dardai Wasser trinken oder mit dem Hutzibutzi richtig den Helm lackieren?
Pal Dardai ist bei uns großer Wasserexperte geworden aus einer... Also hört euch einfach diesen völlig verrückten Podcast an, dann versteht
hört
ihr das alles.
Bei Gästekurve.
Lieber Hutzibutzi mit Hutzibutzi den Helm lackieren. Das stelle ich mir sehr lustig vor.
Okay, alles klar. Hier muss ich einen Tweet vorlesen. Eine Frage ist es nicht. Es ist mehr eine Anmerkung. Ich finde aber den Usernamen schon mal geil. Der heißt @fararschung, ja, also V-H-R, Arschung. Und dann heißt dieser Account auch noch Svenja, also Svenja, ne, wie der weibliche Vorname, Blonski.
Ah, ich wusste, dass
das
kommt.
Der Schiedsrichter, ja, es ist wirklich fantastisch. Ja. Ich will nicht, dass mir der Verein immer egaler wird, schreibt Svenja Blonski.
Da kann ich wirklich drauf einsteigen, weil nach dem Spiel gegen Bremen saß ich mit 3 Freunden im Auto und wir haben gesagt, das ist genau das, was passiert. Das ist zuletzt 2023, hat man dieses Gefühl gehabt, da am letzten Spieltag, am 27. Mai, dass das so richtig was mit einem macht. Und es ist ja völlig kurios, weil in der Saison danach ist Leverkusen Meister und Pokalsieger geworden und da hätte man sich ja eigentlich auch lebendig im Fußball fühlen müssen, aber bei Borussia Dortmund ist es einfach so, seitdem ist alles so ein bisschen, man war im Champions-League-Finale, ne, also, aber irgendwie ist es so, es ist alles so ein bisschen egal aktuell. Man wird halt Zweiter, die Bayern kriegt man eh nicht, den einzigen Titel, den man hätte gewinnen können, den verdaddelt man, dass man das nochmal so wie 2024 erlebt und mit so ganz viel, mit ganz viel Wucht des Stadions ins Finale einzieht, ist auch eher unrealistisch. Ich verstehe, was er meint. Schade.
Ich lese mal noch so 2, 3 Anmerkungen vor, weil wir jetzt auch zum Ende der heutigen Ausgabe kommen. Oh, ich habe natürlich vergessen, Werbung zu machen. Muss ich gleich noch. Ja. Also den mäßigen Start würden sich 16 von 18 Bundesligisten wünschen. Der Spagat scheint ja zwischen dem BVB und Eintracht-Fußball zu liegen. Dass man mit mehr Punkten herausgeht, muss meiner Meinung nach gegebenenfalls genügen. Was sollte denn die Alternative sein? Dann, was waren denn Julian Brandts Gedanken vor dem 1:0? Da hätte sogar die Queen besser verteidigt. Na gut, jetzt nicht mehr, ne? Wann verschwinden Kehl, Ricken und Kovac endlich? Diese Frage kam häufiger. Perfekt die rote Karte. So haben sie wieder eine Ausrede gefunden. Das ist auch, ja, ist wirklich teilweise fantastisch. Was ist das für eine Negativentwicklung, was die Fans angeht, die vor Ort waren? Bekommen die das Ticket erstattet und so weiter und so fort? Also da sind einige Dinge dabei. Oh, hier, jeder, der das Spiel sieht, hat keine Fragen mehr. Ist natürlich auch eine relativ deutliche Aussage. Und wie hoch ist die Promillegrenze, dass ein Kreisligaspieler trotzdem noch bessere Pässe spielen kann als die Profis von Borussia Dortmund? Was würdest du sagen, wie hoch die Grenze liegt? Weil ich meine, wenn du natürlich Kreisliga spielst, fängst du ja erstmal mit Frühschoppen an. Und dann gehst du auf den Platz.
Da hast du schon stabile 1,8 Promille. Also das ist schon, das muss noch möglich sein, da gegen den Ball zu drehen. Und ich glaube, dass Julian Brandt, wir suchten ja Wortspiele in seinem Kopf, hat es lichterloh gebrannt in dieser Situation. Und er hat wahrscheinlich darüber nachgedacht, ob eine Gyros Pita mit Sauce Hollandaise zusammen schmeckt oder nicht. Und dann fiel der Ball irgendwie vor seine Füße und zack, stand es 1:0 für Tottenham.
Würdest du eine Gyros Pita mit Hollandaise essen?
Ich esse prinzipiell fast alles. Ich bin Familienvater von 2 Kindern. Mir wird immer der Rest hingeschoben, wie so ein Waschbär, der hier in dem Haus wohnt und die Miete bezahlt. Also ich bin, was Essen angeht, bin ich komplett schmerzfrei.
Okay, wie alt sind deine Kinder?
2 Monate und 3,5.
Okay, das heißt, du nimmst viel flüssige Nahrung zu dir, ja?
Alles, alles. Hauptsache, es ist fast da. Es gibt auch Tage, da wird es eng, aber...
Ja, okay, ja, alles klar. Nochmal übrigens der Hinweis, weil ich es am Anfang vergessen habe. Ihr müsst liken, ihr müsst abonnieren, ja, ihr müsst kommentieren. Und zwar bei Instagram könnt ihr das tun, logischerweise, gar kein Problem. @schwarzgelberunde. Bei YouTube natürlich auch, ganz wichtig für den Algorithmus. Ihr könnt Merchandise bestellen. Ihr müsst einfach nur vorbeischauen in den Shownotes bzw. der Inhaltsangabe zur Sendung oder auf dem Kanal. Bei Instagram bekommt es auch den passenden Link in der Bio und so weiter. Und ich frage jetzt meine Gäste ab sofort immer, wen würden sie hier vielleicht gerne mal sehen in der Sendung? Wen würdest du gerne mal sehen hier?
Ja, Jörg Heinrich.
Ja, Jörg Heinrich, ja, okay.
Ist
ja
einfach.
Gut, ja, das ist jetzt relativ einfach. Mal gucken.
Vielleicht aber Martin Kreh auch mal. Oder Knut Reinhardt. Es gab schon so geile Kicker. Knut Reinhardt hat danach auch so ganz verrückte Sachen erlebt, aber das wird er dir dann selber erzählen.
Ja, davon habe ich gehört, tatsächlich. Mhm. In Dortmund bekommt man das mit. Ist nicht immer so positiv für ihn verlaufen, aber das ist ein ganz, ganz anderes
aber
Thema.
Aber hat viel vielleicht zu erzählen. Ja.
Ja, ich glaube, dass er sehr, sehr viel zu erzählen hat. Aktuell vielleicht nicht ganz so viel Positives, aber ich möchte da nicht zu tief reingehen in die Thematik. Aber du hast natürlich ein paar tolle Gäste vorgeschlagen. Vielleicht auch mal welche, die dann losgelöst von der sportlichen Aktualität mit mir über das sprechen, was im Profifußball so los ist, in ihrer Karriere so los war. Im Sommer gibt es ja auch eine längere Zeit zu überbrücken. Also da kann ich schon sagen, werde ich nicht immer die Tagesaktualität besprechen, weil ich vielleicht auch mal eine Woche oder zwei frei haben möchte. Aber man kann ja vorproduzieren. Das ist überhaupt gar kein Problem.
Sei dir gegönnt.
Ja. Nochmal vielen Dank für deine Zeit, Matthias. Was steht für dich jetzt in den kommenden Tagen auf dem Programm, fußballtechnisch?
Ich mache was ganz Verrücktes und bin Anfang Februar auf der größten europäischen Sport-Business-Messe, auf dem Spobis-Kongress in Hamburg und treffe da die großen Entscheiderinnen und Entscheider dieser Branche. Das wird mal ein ganz anderer Blick hinter die Kulissen, auch fürs FUMS-Magazin, wenn ich da arbeiten, aber auch viele Gespräche führen. Anfang Februar ist das, dann geht die Stadionumfrage natürlich in den Schlussspurt der Saison. Da sind wir meist dann auch nochmal bei Pokalfinalspielen und so weiter und so fort dabei. Unseren Podcast Gästekurve wird es täglich zur WM geben. Also ich muss wann anders Urlaub machen. Könnt ihr gerne mal reinhören und. Also ist ganz viel los. Gibt auch noch ein paar neue Projekte, die in der Pipeline sind. Also ja, gibt auch viel. Folgt gerne überall rein.
Könnt ihr sehr, sehr gerne tun. Also Podcast, Gästekurve unter anderem und natürlich FUMS Magazin, wo ich immer sehr, sehr viel Spaß mit habe. Dann denke ich, soll es das gewesen sein. Kommende Woche sprechen wir natürlich darum, warum Borussia Dortmund gegen Inter so herausragend gut gespielt hat und einen Auswärtsdreier bei Union Berlin einfahren konnte. Ist ja ganz logisch. Bleibt uns auf jeden Fall gewogen und nächste Woche sind wir wieder für euch da. Ciao.
Vielen Dank.